Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Stromnetz und ihre Stromversorgung. Ich habe heute den Betriebsleiter unseres Stromnetzes, Andreas Appert, ins Podcaststudio eingeladen. Heute stehen wieder mal physikalische Grundlagen auf dem Programm und wir unterhalten uns über Felder. Aber wir sprechen heute nicht von landwirtschaftlich genutzten Feldern, in denen wir Erdkabel verlegen oder die wir mit Freileitungen überspannen, sondern wir reden von Feldern, die eben beim Betrieb des Stromnetzes entstehen, gemeinsam elektrische und magnetische Felder. Hallo Andi, danke, dass du dir Zeit genommen hast, ins Podcast-Studio zu kommen.
Ja, danke für die Einladung.
Andi, wir beschäftigen uns heute wieder mit physikalischen Grundlagen, Grundlagenphysik und versuchen für unsere Zuhörenden grundsätzlich physikalische Fragen zu beantworten. Heute geht es um die Emissionen des Stromnetzes. Eine Stromleitung, Stromnetzinfrastruktur hat ja per se keine physischen Emissionen, die man angreifen kann, aber trotzdem gibt es Emissionen, die vom Stromnetz ausgingen. Was ist denn das genau?
Ich darf vorweg sagen, das Thema elektromagnetische Felder ist nicht automatisch ein Betriebsleiterthema. Nicht, weil es nicht wichtig ist, ist sogar ein sehr wichtiges Thema, aber dass ich Experte auf dem Gebiet bin, ist dem Zufall geschuldet, dass ich damit in die Energietechnik gekommen bin und mich in meiner Studienzeit vor allem intensiv damit beschäftigen durfte, dann auch wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema geschrieben habe und nach wie vor da laufend involviert bin in den fachlichen Diskussionen. Ja, vollkommen richtig, gibt es physisch in dem Sinn gar nichts, was die Leitung verlässt, sondern es gibt diese spannenden elektrischen und magnetischen Felder, du hast schon angesprochen, etwas, was wir im Alltag kaum wahrnehmen, der Magnetismus, ja, das sind die Permanentmagneten, die im Küchenkastel die Türe zuhalten, ne? Das sind elektrische Felder durch Reibungselektrizität, der Luftballon am Kinderkopf, wenn dann die Haare sich aufstellen und da einige 10.000 Volt pro Meter elektrische Feldstärke auftreten oder wir auch den aufgeriebenen Luftballon über die Haut halten, spüren wir das an den Härchen, wie sie sich aufrichten. Oder wenn wir am Pullover ausziehen und es knistert, macht es das im Dunkeln einmal vor den Spiegel, da sieht man sogar blitzen.
Das heißt, wir sprechen also von physikalischen Feldern, elektrisches Feld bzw. das magnetische Feld. Das klingt jetzt beides sehr tief physikalisch. Kannst du da mal sagen, was denn das eine Feld tut und was denn das andere Feld macht?
Naja, ich bleibe jetzt einmal beim Elektrischen, da habe ich schon ein bisschen was erzählt. Das Elektrische tritt dann auf, wenn wir Ladungen trennen. Also durch das Reiben von beispielsweise am Luftballon auf trockenen Haaren geht recht gut. Da sammeln sich Ladungen am Luftballon und dann entsteht rundherum ein elektrisches Feld, wo wir dann eben an den Haaren die Kraftwirkung spüren können, Papierschnipsel vom Tisch aufsaugen können. Und wenn es zur Entladung kommt, dann kann man sogar im Dunkeln kleine Blitze, ganz kleine, ungefährliche Blitzchen sehen. Oder wir haben zum Beispiel im Hochspannungsblock ja auch das Video mit der Plüschkatze, die sich auch durch Reibung auflädt und dadurch eine Leuchtstofflampe zum Leuchten bringt. Also man kann Gase in einer Leuchtstoffröhre, die es ja eh mittlerweile dank LED kaum mehr gibt, auch zu einer schwachen Leuchterscheinung bringen mit diesen elektrischen Feldern.
Weil du gerade das Thema mit den Leuchtstoffröhren angesprochen hast, da gibt es ja noch einen zweiten Effekt, der vor allem von Personen, die jetzt da gegen Starkstromleitungen mobil machen wollen, immer wieder, ich sage mal, ins Feld geführt wird. Die stehen mit der Leuchtstoffröhre unter so einer Leitung und auf einmal fängt die zum Leuchten an. Was ist denn da der Hintergrund? Ja.
Das ist das elektrische Feld von der Hochspannungsleitung, auch wenn es ein Wechselfeld ist. Nicht? Wenn man da mit der Plüschkatze über die Lampe fährt, hat man eben auch ein elektrisches Feld, das die Inhaltsstoffe so anregt, dass an der Leuchtschicht dann ein Leuchteffekt entsteht. Und wenn man das elektrische Feld an einer Hochspannungsleitung hält, dann kann die zu leuchten beginnen. Ich sage bewusst kann, weil es geht am besten bei den Höchstspannungsleitungen, bei einer 110 kV-Leitung, wie es im Video ist, braucht es dann schon eine Form der Landschaft unterhalb der Leitung, das Hochwasserschutzdamm. Da geht sich's gerade aus, dass das zu leuchten beginnt. Bitte nur unbedingt die Sicherheitshinweise, die im Video sind, beachten. Nicht beliebig nahe mit der Leuchtstoffröhre an einer Hochspannungsleitung gehen. Das könnte einen Überschlag, der lebensgefährliches auslösen.
Wir haben jetzt schon gesprochen von Feldern, die künstlich erzeugt worden sind. Das elektrische und das magnetische Feld, das gibt es aber natürlich auch.
Jo. In der Atmosphäre bewegen sich die Wolken in der Luft und durch die Reibung feuchter Luft kommt es zu Ladungstrennungen und dann gibt es Wolken, die sind mit negativen Ladungen, also Elektronen, aufgeladen. Und die Wolken, die ihre Elektronen abgegeben haben, sind positiv geladen, denen fehlt es an negativer Ladung. Und zwischen denen kann es dann zu einem Blitz kommen oder auch zwischen Wolke und Erde kann die Feldstärke so hoch werden, dass die Luft auf einmal leitend wird und ein sehr, sehr hochstraumiger Blitz zu dem Ladungsausgleich letztlich wieder führt.
Wir haben jetzt quasi das Stromnetz als Anwendungsfall für dieses elektrische Feld, also quasi den Stromtransport als Anwendungsfeld. Es gibt aber auch noch andere Anwendungsfelder, wo es dann eben auch zu einem elektrischen Feld kommt.
Das elektrische Feld ist eine Begleiterscheinung der Spannung. Das brauchen wir in dem Sinn nicht unbedingt. Im Kabel bleibt es drinnen, in der Erde ist es auch abgeschirmt, aber im Kabel habe ich üblicherweise außen einen Schirm und das bleibt im Kabel. Das braucht man, das elektrische Feld, eigentlich nur, wenn man einen Kondensator möchte. Weil es bildet sich im elektrischen Feld eben ein Kondensator, oder über das elektrische Feld bildet sich ein Kondensator aus. Das zweite ist, das brauchen wir sehr wohl in der Energietechnik, das magnetische Feld. Jeder Dynamo, wie man früher von den Fahrrädern kannte, jeder Generator, der eben mit einem rotierenden Magnetfeld in Leitungen an Strom induziert, braucht dieses magnetische Feld, damit es zur Induktion kommt und umgekehrt braucht ein Motor, damit er eine Kraftwirkung entfalten kann, auch ein Leiter in einem magnetischen Feld. Das magnetische Feld können wir auch wieder mit Strom erzeugen. Bei den Leitungen fließt dann, um Leistung übertragen zu können, gibt es einerseits die Spannung an der Leitung und andererseits muss ein Strom durch die Leitung fließen. Und Spannung mal Strom ergibt dann die Leistung dieser Leitung. Und dieser Strom der Leitung hat naturgemäß wieder ein Magnetfeld um sich herum. Das lässt sich gar nicht vermeiden, dass ein elektrischer Strom ein magnetisches Feld um sich herum aufbaut. Wenn ein Hin- und ein Rückstrom gleich groß sind und in entgegengesetzte Richtung fließen, dann heben sich die magnetischen Felder fast auf, wenn die Leiter nebeneinander sind. Das natürliche magnetische Feld hast du zuerst auch schon angesprochen, das kennen wir vom Erdmagnetfeld. Im Erdinneren war noch keiner drin und wenn, dann wäre er nie zurückgekommen. Aber dort gibt es kreisförmige Ladungsbewegung, vermutet man durch, also diese flüssige Masse im Erdinneren bewegen sich Ladungen und ergeben dadurch außen ein magnetisches Feld.
Das heißt, alles das, was man im Erdinneren, was dort natürlich entsteht und, wie wir zuerst gesagt haben, was technisch herbeigeführt durch die Stromübertragung auf der Stromleitung entsteht, das ist eigentlich vom Effekt her das Gleiche.
Vom Effekt her nicht ganz, von der Stärke her durchaus vergleichbar. Das Erdmagnetfeld hat so 30, 40 Mikrotesla und in der Nähe von technischen Geräten haben wir auch vielleicht einmal 300, 400 Mikrotesla an der Oberfläche von einem Staubsauger, auch vielleicht einmal 3.000, 4.000, ne, direkt am Motor und unter Freileitungen haben wir wenige Mikrotesla. Der wesentliche Unterschied ist jetzt, dass wir ein Wechselstromnetz betreiben. Das besteht aus Wechselspannungen und Wechselströmen. Und die sind nicht konstant eben, wie es schon heißt, sondern wechseln 50 Mal in der Sekunde und haben dementsprechend auch wechselt das elektrische und das magnetische Feld. Und dadurch ergeben sich ein bisschen andere Effekte natürlich als in einem Gleichfeld. Wenn wir einen Luftballon reiben, ist das auch ein Gleichfeld. Wenn wir die Katze an der Leuchtstoffröhre durch Reibung aufladen, ist das ein Gleichfeld, bis dann das sich entlädt. Und bei Freileitungen ist eben ein Wechselfeld, elektrisches Wechselfeld durch elektrische Wechselspannung und ein magnetisches Wechselfeld durch die Wechselströme.
Du hast das nächste Thema schon ein bisschen vorweggenommen. Wir haben jetzt da sehr viel über die Freileitung gesprochen. Wir betreiben aber nicht nur ein Freileitungsstromnetz, sondern wir haben ja einen relativ hohen Erdkabelanteil in unserem Stromnetz. Verhalten sich Freileitung und Erdkabel hinsichtlich der Felder anders oder ist es ähnlich?
Die Ausprägung des magnetischen Und das elektrische Feld ist sehr unterschiedlich. Das elektrische Feld, habe ich zuerst schon mal, glaube ich, erwähnt, ist also vom innenliegenden Leiter, der von einer Isolierschicht umgeben ist, wird das ausgebildet in dieser Isolierschicht und außen ist normalerweise ein geerdeter Schirm. Und da ist das elektrische Feld drin und nach außen haben wir kein elektrisches Feld. Die Kabel, die wir üblicherweise in den Haushalten haben, um Geräte anzuschließen, von der Steckdose bis zum Gerät oder Verlängerungsschnur, die haben keinen Schirm. Dort ist in der Umgebung ein bisschen ein elektrisches Feld, bis zu 100 Volt pro Meter in der näheren Umgebung, wie im Bereich 10, 15 Zentimeter, solcher Kabel festzustellen. Bei Freileitungen ist es natürlich anders. Da ist der metallische Leiter blank und das Isoliermedium ist dann Luft. Dann gibt es noch diese Bündelleiter, nennen wir es, die von Haus zu Haus wie Kabeln gespannt sind. Die haben eine Betriebsisolierung. Auch dort baut sich vom elektrischen Feld schon ein bisschen ab, die haben auch keinen Schirm. Das ist dann so wie die Verlängerungsschnur. Da gibt es in der Umgebung auch ein bisschen ein elektrisches Feld. Gebäude schirmen in der Regel, sobald irgendwo ein Putz drauf ist. Ein reines Holz schirmt nicht ab, trockenes Holz nicht. Aber sobald was verputzt ist, schirmt das relativ gut ab. Betonwände schirmen sehr gut ab. Ziegelmauern haben auch natürliche Feuchte, schirmt alles elektrische Felder ab. Das magnetische Feld, das kennt im Erdreich keine Abschirmung, da ist auch ein metallischer Schirm um den Leiter herum nicht automatisch schirmwirksam. Erst wenn ich alle drei Leiter eines dreiphasigen Systems in ein Stahlrohr gebe, kommt es dann zu einer gewissen dämpfenden Wirkung, spricht man als Techniker von der Schirmwirkung, aber ist also viel, viel schwieriger abzuschirmen, ne? Und ist bei der Freileitung aber üblicherweise höher als bei den Kabeln, weil die Kabel sehr eng beisammen liegen und die sich aufhebende Wirkung der Hin- und Rückleiter eben bei der Freileitung weniger ausgeprägt als beim Kabel ergibt. Allerdings sind wir den Kabeln näher, weil die sind in 70 cm Tiefe bis zu 1 Meter Tiefe eingegraben und die Freileitung dagegen ist ja vielleicht 10, 15 Meter oberhalb von unserem Kopf. Dadurch kommt es immer sehr darauf an, wie weit sind wir von der Trasse weg. Und dann gibt es noch auf Kabelmänteln, also in den Schirmen und in Begleitbändern, die verlegt sind, zusätzliche Ströme aus verschiedensten Gründen, treten durch dort ein paar Ampere Strom auf, die auch noch ein zusätzliches Feld erzeugen. Die gibt es bei der Freileitung in dem Umfang auch nicht.
Das heißt aber, wir kennen sehr genau die Auswirkungen, die bei Erdkabeln und bei Freileitungen und bei Stromleitungen auftreten. Wir sind aber weit weg davon, dass wir sagen, das ist gefährlich oder das ist irgendeine Beeinflussung für die Umwelt schädliche.
Da gibt es seit einigen Jahrzehnten empfohlene Grenzwerte, die schließlich 1998 von der Internationalen Strahlenschutzkommission, nennt sich ICNIRP, und dann von der WHO empfohlen wurden zur Umsetzung, etwa im einstelligen Prozentbereich üblicherweise auftreten. Mag Ausnahmen geben, ich habe schon den Staubsauger erwähnt, dort ist man drüber um ein Vielfaches an der Oberfläche. Ne? Bei Kraftwerksausleitungen mit sehr hoher Leistung kommt man etwa in den Bereich der Grenzwerte vielleicht. Ne? In seltenen Fällen bei Verteilnetzleitungen, wie wir sie bis unter 10 kV betreiben, ist man bei 5% der Grenzwerte schon ein bisschen überrascht, dass das da jetzt auftritt. In der Regel ist es niedriger. Wenn man die Maximalwerte berechnet für das, was die Leitung übertragen kann, dann ist man irgendwo so im niedrigen zweistelligen Bereich.
Das heißt aber, wenn wir einen Maximalwert berechnen für eine Leitung, dann ist ja das immer nur für kurzzeitig und ist ja kein Dauerbetrieb.
Da gehen wir von maximaler Last aus und dass unsere andere Leitung ausgefallen ist. In der Regel sind die Leitungen relativ schwach belastet in einem Verteilernetz. Natürlich kommen Umstände zunehmend auf, wie dezentrale Erzeugung, Photovoltaik, die dann zu höheren Lastflüssen in überlagerte Netzebenen führen können. Es kommt Elektromobilität. Alles, was vor Ort nicht ausgeglichen wird, muss dann über die oberen Netzebenen ausgetauscht werden. Da kann es dann schon zu höheren Strömen kommen oder eben auch zum Beispiel ein Pumpspeicherkraftwerk wird auch dazu führen, dass die 150 Megawatt natürlich auch übertragen werden müssen zu diesem Pumpspeicherkraftwerk hin.
Aber du hast gesagt, entscheidendes Kriterium ist natürlich die Nähe zu so einer Leitung. Das heißt, wenn ich jetzt Einfamilienhaus zu Hause mir anschaue, ich habe dort eine Zuleitung, ich habe die Verteilung im Haus, ich habe vielleicht eine PV-Anlage am Dach. Das heißt, da habe ich im Haus selber, wo ich mich aufhalte, natürlich wesentlich mehr Belastung durch diese Felder, als wie wenn ich mich im Freien bewege und entlang von einer Leitung gehe.
Ich würde sagen, man hat draußen nicht mehr als im Haus. Ne? Es ist im Haus auch nicht viel. Es ist eben bei den kleineren Leitungen und Geräten, nimmt das Feld mit dem Abstand rascher ab. Das heißt, ich mache Anschritt auf Zeiten und habe schon weniger als die Hälfte. Bei der Hochspannungsleitung muss ich halt um 10 Meter weggehen, um den geringeren Effekt zu haben. Üblicherweise unterschätzt man den Abstand zur Leitung. Wenn ich heute durchs Küchenfenster einen Hochspannungsmast sehe, dann ist der sehr weit weg. Wenn ich den ganzen Mast im Bild habe, dann ist der unglaublich weit weg. Da geht man mal hin und dann kommt man drauf, wie weit das ist. Wenn ich nur einen Isolator im Küchenfenster sehe, dann ist er vielleicht wirklich nahe. Ne? Und dann habe ich natürlich innerhalb einer Wohnung, innerhalb eines Hauses, wenig Möglichkeit, zusätzlich Abstand zu gewinnen. Das ist so. Ne? Weil sonst der Gerät kann ich eben wegstellen. Ich kann beim Verteilerkasten, muss ich nicht unbedingt einen Schlafplatz machen. Ne? Da gibt's Möglichkeiten. Alles, einerseits der Verteilerkasten, andererseits die Hochspannungsleitung, alles ist weit unterhalb der Grenzwerte.
Nur eine letzte Frage, die sich im Zusammenhang mit diesen elektrischen und magnetischen Feldern ergibt. Wenn ich sowas im Haus habe und wenn meine Elektroinstallation irgendwo einen Fehler hat oder irgendwo nicht ganz sauber gearbeitet worden ist, dann gibt es ja die Effekte, dass ich elektronische Geräte stören kann damit.
Wenn die Elektroinstallation nicht in Ordnung ist und es dadurch zu magnetischen Feldern kommt, die müssten sehr stark sein, dass es zur Störung von Geräten kommt. Das hat dann eher andere Effekte. Wäre dann der Fall, wenn Hin- und Rückleitung, also wenn der Strom irgendwo zurückfließt, nicht dort zurückfließt, wo er herkommt, dann gibt es irgendwie seltsame Parallelverlegungen. Es kann auch sein, dass man das Licht zum Beispiel nicht mit der Phase, mit der sogenannten, schaltet, sondern den Nullleiter abschaltet. Das macht dann stärkere elektrische Felder. Ich gehe davon aus, dass das heutzutage bei Neuinstallationen nicht mehr vorkommt und auf einer bestehenden Anlage die Leitungen neu gelegt werden. Das war früher weit verbreitet, wo die Farbkodizes nicht einheitlich waren und eben dann geflickt wurde an den Anlagen. Bei einer ordentlichen standgehaltenen Anlage, wo ich sehr dazu raten kann, aus Sicherheitsgründen, unabhängig von den Magnetfeldern, wird man so etwas nicht finden.
Alles klar. Andi, ich sage danke, dass du uns wieder ein bisschen was zu den physikalischen Grundlagen im Stromnetz erklärt hast. Und wir werden uns wahrscheinlich bald wieder mal hören, vielleicht zu irgendeinem anderen Thema. Danke für die Zeit.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.